Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Hallihallo, wir sind's, Rübezahl und Kolmar Tuschi.
Nee.
Puschi.
Puschi.
Kolmar Puschi sind
Kolmar
hier.
Puschi.
Hallo Andreas, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Sonderspezial-Bobcast.
Ja.
60 Jahre Europa-Hörspiele.
Ja, ist das Wahnsinn.
Ne? Das Europa-Label, gegründet 1965 von Dr. Andreas Beuermann.
Mhm.
Musikwissenschaftler, Musikliebhaber und Hörspielfan und der Förderer einer gewissen Heike-Dine Körting,
ja,
die dann anfing, Regie zu führen. Und hier sind wir jetzt gerade, Andreas.
Im Archiv.
Im Archiv.
Du siehst, ich habe wirklich Schweißperlen auf der Stirn.
Du hast leuchtende Augen, du blinzelst nicht mehr.
Ich finde das so toll, weil ich bin ja hier schon dabei, hier Ordner aus dem Regal zu ziehen.
Es ist wirklich irre.
Guck dir das mal an, wie toll das hier ist, was man hier hat. Hier
also
stehen
wir müssen
Märchen, Manuskripte, 200 bis 229.
Ich beschreibe gerade mal für unsere Hörer, weil du hyperventilierst schon.
Ja.
Wir sind also in einem, mittel- bis großen Raum vollgestopft mit Leitz-Ordnern auf der einen Seite, mit Schallplatten, mit Kassetten und auch noch Schränken, die haben wir noch gar nicht aufgemacht, das müssen wir nachher noch machen.
Hier ist noch, hier sind auch noch Sachen, das habe ich jetzt gerade erst entdeckt, hier, guck mal, hinter irgendwelchen Bildern, wenn man das
stimmt,
so,
da
sind so Magnetverschlüsse,
da sind noch Bücher
und da sind noch Bücher drin, aber auch ganz viele Schallplatten und eben wirklich nicht nur drei Fragezeichen, sondern wirklich der ganze Backkatalog.
Ja.
Hier steht noch, hier sind noch die Somerset-Geschichten, die vor...
Das war das Label vor Europa quasi.
Vor 65 entstanden sind.
Ja.
Und teilweise wirklich noch eingeschweißte
Originalausgaben. Das ist eben auch wirklich vollkommen irre. Und das machen wir jetzt in dieser Folge. Wir stöbern jetzt
im Archiv.
Hier quer durch Archiv.
Das ist natürlich für mich Recherche und Archiv wirklich...
Ja, das ist jetzt Bob Andrews.
Das ist so
Himmel,
toll hier.
Sozusagen. Aber ich bin auch schon ganz flatterig. Ich habe schon nämlich Sachen entdeckt, die ich aus meiner Kindheit kenne. Das müssen wir wirklich gleich nochmal uns genauer anschauen.
Ich war ja schon öfter hier. Ich war hier, was weiß ich, jetzt schon 10 Mal in meinem ganzen Leben. Aber das Verrückte ist, ich entdecke immer wieder neue Sachen. Zum Beispiel, was ich jetzt hier gerade entdeckt habe, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Kai, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt. Wie zum Beispiel, guck mal, hier gibt es die ganzen Märchen auch in anderen Sprachen.
Ach, das ist ja toll, genau.
The Ghost in the Flesh.
Und hier, der Geist in der Flasche auf Holländisch.
Ja, genau. Stone Rouge.
Ja.
Und Het Doppelte Klein Market hier.
Super, das heißt das also Europa-Hörspiele auf Holländisch,
auf Dänisch. Das wusste ich gar nicht, dass
toll.
Es das gibt.
Ja, genau.
Und hier wirklich auch zum Beispiel der Schatz im Silbersee auf Holländisch. Also wirklich unglaublich. Und ich glaube, das ist so gemacht, dass sie die Tonspur genommen haben, also die Geräusche und die Musik der damals Original-Europa-Schallplatten auf Deutsch und dann einfach das mit anderen Sprechern für die jeweiligen Länder aufgenommen
haben.
Genau,
guck mal hier auf Dänisch, die Schatzinsel Skatøen.
Ja.
Alle Eventyr in Europas Børne Serie. Fantastisch.
Ja,
es gibt eine ganze Serie auf den
Lillemuk.
Den Lillemuk. Fantastisch.
Ja.
Genau, ja, aber man hat einfach dann die Geräusche genommen, wie du gesagt hast,
genau.
Und mit anderen Schauspielern produziert.
Gab aber wie gesagt, man findet hier wirklich immer wieder was Neues, was einen total flasht. Bin ganz begeistert.
Ja.
Ja. Aber heute wollen wir, was machen wir eigentlich heute?
Wir suchen jetzt eigentlich alles, was wir toll finden. Wir schauen, was wir finden. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesehen, es gibt hier Hörspiele, die ich als Kind auch gehört habe. Soll ich mal anfangen?
Ja.
Ich habe nämlich hier entdeckt, guck mal,
was hast
steht
du denn
hier
eigentlich
so ein bisschen
so
raus.
Ja.
Und zwar eine meiner absoluten Lieblingshörspiele aus der Kindheit, Rübezahl.
Das habe ich auch gehört. Das ist so großartig.
Toll, oder? Also, wir sind im Jahr, glaube ich, 1973 oder noch früher.
Ich glaube, das war sogar noch früher.
Ob wir das hier irgendwo finden. Ich gebe dir mal gerade die Platte.
Manchmal steht das ja sogar drauf. Warte mal, ich hole die vorsichtig mal hier raus. Wenn man die Platte nämlich bewegt, kann man manchmal sehen, aus welchem Jahr.
1969.
Genau, 90. Guck mal, hier steht sogar 1969. Ganz klein eingeprägt und tolle Sprecher da.
Genau, also ne, Hans Petsch als Erzähler natürlich die Allzweckwaffe.
Mhm. Und Josef Dahmen.
Richtig, Josef Dahmen als Rübezahl. Ja, das ist wirklich
fantastisch.
Den wir natürlich, es geht heute, ihr müsst uns ein bisschen nachdenken, ein bisschen weniger um die drei Fragezeichen, aber wir können natürlich immer schöne Bezüge herstellen. Josef Dahmen, Mr. Smathers
aus dem Bergmonster.
Ganz
die
genau.
Tiere sind unsere Freunde.
Und so macht er nämlich auch Rübezahl. Es ist diese ganz kehlige...
Ja, ja. Er war ja, glaube ich, Josef Dahmen war auch, soweit ich mich erinnern kann, war das nicht sogar Häuptling Langes Ohr?
Ja,
ich
stimmt,
glaube, der
richtig.
War auch, genau. Der war auch in der Schatzinsel.
Also damals auch toll eingesetzt und Regie und spielt auch mit Konrad Halver.
Ja.
Und den müssen wir natürlich auch ein bisschen würdigen jetzt mal.
Hast du was eigentlich über den? Weißt du so ein
bisschen? Ja, also Konrad Halver.
Ich weiß auch, dass er mich irgendwann mal angerufen hat und wollte mich irgendwie besetzen, aber ich hatte keine Zeit. Hast du mal Kontakt?
Ja, also ich habe, lustigerweise gibt es eine Verbindung mit der Ferienbande. Wir haben nämlich, als wir unsere erste CD produziert haben, ein Studio in Hamburg gesucht, um Lutz Mackenzie aufzunehmen.
Ja.
Haben dann uns hat jemand ein Studio empfohlen. Ja, das die Graceland Studios hier um die Ecke übrigens.
Ja.
Riefen wir an und kamen dann dahin und dann macht jemand auf und sagt, hallo, ich bin der Conny, kommt rein. Moment mal, Conny, die Stimme? Konrad Halver? Ja, Konrad Halver. Der sein Studio hier hatte und dann kam noch Lutz Mackenzie und ich habe irgendwie unter mich gelassen, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben ihm dann eine Rolle geschrieben und er wurde eine Art Maskottchen bei der Ferienbande. Er war bei unseren ersten drei Teilen dabei. Völlig durchgeknallter Typ, muss man einfach sagen. Der hat uns dann immer One-Takes abgeliefert, die kaum zu schneiden waren. Der hat dann immer, ich habe noch Ideen gehabt, ich trinke jetzt mal bei der Aufnahme und so. Das war völlig irre. Aber Konrad Halver natürlich der Urheber, der erste Regisseur, den Andreas Beuermann dann damals
nach Claudius Brack
richtig engagiert hatte. Und ganz viele von den absoluten Klassikern, zum Beispiel auch Huibu, müssen wir nachher auch noch drüber reden, Regie geführt hat, hat sich dann abwerben lassen von einer anderen Firma und ist dann quasi weggegangen von Europa.
Ist er zu Peck gegangen.
Ja,
ne?
genau. Und dann hat Heike Dine Körting
gewonnen. Das war Anfang der 70er.
Anfang der 70er ist er mir. Das hat er dann tatsächlich auch bereut, hat er mir mal erzählt. Er hat es fand es schade, weil er da auf einen anderen Verlag gesetzt hat, die einfach nicht den Erfolg hatten wie Europa. Mhm.
Ja. Obwohl sie ja teilweise die Hörspiele, die sie hier bei Europa produziert hatten, dann teilweise wirklich im Wortlaut nochmal neu eingesprochen haben mit anderen Sprechern.
Genau.
Und wer immer dabei war, war Peter Furken zum Beispiel.
Genau, Peter Furken war auch. Und deswegen
ist der nicht hier auch sogar beim Rübezahl
dabei? Das kann sein, warte mal, das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, Peter Furken, genau, ist nämlich Steffen in der Geschichte Rübezahl und der Glashändler aus Kirchdorf.
Ja.
Pass mal auf, wir hören jetzt mal rein in Rübezahl. Gleich der Anfang, Hans Petsch und Josef Dahmen. Halt dich fest.
Wie der Berggeist Rübezahl zu seinem Namen gekommen ist. Seit undenklichen Zeiten haust im Riesengebirge der Berggeist Rübezahl. Er ist der Fürst der Zwerge. Wenige Klafter unter der felsigen Erdrinde des Gebirges beginnt sein unumschränktes und gewaltiges Geisterreich, das sich bis zum Mittelpunkt der Erde erstreckt. Kostbarste Erze birgt dort das Gestein, und der Herr der Berge lässt seine gehorsamen Gnome daraus Gold und Silber gewinnen. So schwillt sein unterirdischer Schatz von Jahrhundert zu Jahrhundert an bis ins Unermessliche. Doch nicht immer steht dem launischen Berggeist der Sinn danach, die Arbeit der Zwerge zu überwachen. Und so sprach er vor langer, langer Zeit eines Tages zu ihnen.
Hört, meine Untertanen, ich bin der Arbeit und des Aufenthalts in diesen dunklen Gefilden müde. Es reizt mich, neue Dinge kennenzulernen. Darum werde ich mich auf die Erde begeben, um die Menschen kennenzulernen. Meine schwarzen Gesellen, ihr Fledermäuse, schwirrt alle herbei! Tragt mich auf euren Zauberschwingen empor zu den Menschen!
Herr aller Berge, Gebieter der Zwerge, steigt steig auf, hinauf, hinauf.
Ist das toll? Auch die Musik, ja. Peer Gynt, Edvard Grieg, gibt's wieder eine Norweger-Connection, in der Halle des Bergkönigs, dieses grandiose Stück. Und in dem ganzen Hörspiel sind Grieg-Stücke verwendet. Passt wie die Faust aufs Auge.
Ist eigentlich auch ganz schön düster. Also es ist durch die Musik düster. Genau. Da sind ja auch teilweise Szenen drin. Ich glaube, da gibt's so diese Szene, schau mal, wie er zappelt. Ja. Oder der dieser gehängt.
Wo ein Typ gehängt wird auf dem
Marktplatz. Und ganz finster finde ich diese Stimme der Rüben.
Auch. Genau. Das ist nämlich, Rübezahl entführt ja dann die Prinzessin Adelheid, und weil sie so einfach mal, das ist glaube ich, Herma Köhn,
die Schatzinsel.
Ja.
Ist sie nicht die Sprecherin von der Schatzinsel? Die hat immer bei den drei Fragezeichen mit.
Ja, genau, ich kenne die auch. Habe total im Ohr, die Stimme. Aber genau, und sie ist dann alleine unten im Erzgebirge, und weil ihr so langweilig ist, holt Rübezahl dann lauter Rüben, die er in Gespielen, ein tolles Wort, verwandelt, und die verrotten aber irgendwann. Und dann kommt sie und will wieder mit den Spielen, dann kommen nur wie so Zombies auf sie zu. Super gruselige Musik drunter, das war toll.
Und überhaupt fand das Cover auch irgendwie.
Genau, das düster. Cover ist passt, das habe ich als Kind, hat man dann immer gehabt, ne, bei der Platte hier, lag dann so auf dem Bauch und hab immer mir dabei das Cover angeguckt.
Und dann umgedreht, genau. Und dann sind ja noch teilweise
manchmal Fotos
drauf,
aber ich war dann immer fasziniert, man sieht also Rübezahl in so Holzpantoffeln, wie der so durchs Bergreich geht, ein ganz, mit diesem Rauschebart, so ein roter.
Aber was ein bisschen irritiert ist, er hat wirklich Wollsocken, er hat so einen Holzpantoffel.
Genau. Das stimmt, der holt sich ordentlich Blasen da unten im Gebirge, aber trotzdem, tolles Bild irgendwie, und ich weiß gar nicht, was das für ein Gemälde ist. Das ist so ein klassisches Bild.
Ja, weißt du, was ich hier entdeckt habe? Vielleicht finden wir da irgendwelche Infos. Hier ist nämlich das Originalmanuskript.
Ja, irre. Genau, das habe ich noch gar nicht aufgemacht.
Vom Rübezahl. Warte mal, wo ist denn das genau hier? Ist das da? Ach, guck mal. Mhm. Kai. So. Hier sind nämlich die ganzen Angaben. Ich werde verrückt. Kai, halt dich fest. Weißt du, von wem dieses
Kai ist? Ich habe keine Ahnung.
Das ist ein Gemälde.
Ja.
Das steht hier. Das ist ein Gemälde von 1859. Und jetzt, ich wusste das nicht.
Okay.
Es steht hier.
Ja.
Der Maler heißt Moritz von Schwind.
Nein! Ja. Das kann nicht wahr sein.
Ja, es ist kein Witz.
Das gibt's.
Hier steht's. Moritz von Schwind.
Gibt's ja nicht. Moritz von Schwind kenne ich natürlich. In Frankfurt gibt
1859.
Die Moritz von Schwind Straße, wo mir immer Leute Fotos schicken. Hey, deine Straße. Das gibt's ja gar nicht.
Hier ist sogar,
ich raste
hier ist so,
aus.
Pass auf, hier ist sogar noch ein extra Zettel drin. Hier ist das Originalgemälde. Und das ist spiegelverkehrt. Hier, guck das mal an.
Liebe Güte.
Das ist spiegelverkehrt. Das ist, hier ist sogar noch, guck mal, hier ist sogar noch eine
Zecke, tote Fliegen,
eine Zecke drin. Das ist wirklich, wenn man das hier aufmacht.
Okay.
Das ist, du kriegst das gar nicht mehr richtig auf. Das sind hier wirklich noch, das ist ja wirklich seit 1900.
Ja, nicht wahr sein. Ey, okay,
70, 71 nicht aufgemacht worden.
Irre.
Und hier ist das Originalgemälde.
War, ist dann
und das ist spiegelverkehrt.
Okay, also das ist,
Moritz von Schwind.
Das ist das ultimative Kai Schwind Hörspiel mit Grieg, norwegischer Musik, Moritz von Schwind Gemälde und meine Kindheitserinnerung. Ich raste aus. Ich brauche, glaube ich, jetzt irgendwann einen Schnaps hier. Wie sollen wir denn hier durchkommen?
Ja,
okay.
Mal wieder zurück.
Genau. Machst es mal. Weil wir haben natürlich hier, diese ganzen Leitsordner mit den Original-Skripten.
Ja. Sollen wir teilweise in Folie, wenn du die rausholst, hör mal hier.
Und weißt du, was ich wirklich irre finde? Warum sind ganz viele von denen so auf Pergament, also so Butterbrotpapier?
Naja, so hast du die natürlich, du musstest die ja auch für die anderen Schauspieler, musstest du die kopieren. Du hast ja kein Kopierer, sondern das hast du mit Aceton gemacht.
Ja, richtig.
Genau. Riechen die dann noch so? Nee, also es riecht wirklich muffig. Aber es sind keine Kopien. Hier ist zum Beispiel teilweise wirklich noch handschriftlich was vermerkt.
Mhm.
Also ich könnte hier übernachten. Ich finde das so
müssen wir mal machen.
Und
wir schließen
uns
mal hier ein. Okay.
Oh Gott, hier ist zum Beispiel etwas, was ich total toll finde. Nein, ich werde verrückt.
Hier, gleichen Ordner, okay.
Ja, hier. Das Gespensterschiff von Wilhelm Hauff. Hörspielfassung von Heike Dine Körting.
Okay.
Das war übrigens die allererste richtige große Regiearbeit von Heike Dine. Sie hat vorher schon Hörspiele bearbeitet. Was hat sie gemacht? Ich glaube, sie hat sogar die kleine Meerjungfrau.
Die kleine Meerjungfrau hat sie die Schneekönigin, glaube ich. Ja,
das war sozusagen eigentlich ihre erste große Produktion. Und dann hat sie sich gleich an Wilhelm Hauff gemacht. Und hier steht das wirklich, ey, das ist ja der Wahnsinn hier.
Okay,
Sprecherangaben, Kapitän Rake. Okay, das stimmt jetzt eigentlich nicht, weil der ach so, hier, Capitano ist Gellenbeck.
Ja,
Benno Gellenbeck. Der Odysseus-Sprecher, ja, genau. Der Sindbad-Sprecher, ja. Und auch die Stimme von Old Firehand. Dann haben wir den weisen Mulei dabei. Horst Beck, das ist ja. Der Vater von Susanne Beck. Sigmar Schneider als Wirt. Moment mal. Da müssen wir jetzt, glaube ich, mal ganz kurz in eine Szene reinhören. Das erzähle ich dir danach.
Okay.
Das habe ich jahrelang nicht begriffen. Pass auf, okay. Wir hören mal rein.
Ach, welch Glück. Ob man ihn zu dieser späten Stunde noch aufsuchen kann?
Junger Herr, er ist ein alter Mann und braucht nicht viel Schlaf. Klopft nur dreimal an die Haustür und sagt dreimal Abracadabra. Dann weiß er, dass ich euch schicke. Aber nun will ich eilen und euch die leckersten Spezialitäten bringen.
Gestärkt und vergnügt verließen Ahmed und Ibrahim endlich die Karawanserei, verabschiedet mit 1000 Bücklingen des freundlichen Wirts.
So, genau. Und ich als Kind, ich kannte überhaupt nicht diesen Begriff Bückling als Verneigung. Ich kannte das wirklich nur als einen geräucherten Hering. Ja. Mein Vater hatte dann immer irgendwie als Katerfrühstück, gab es dann immer Bücklinge und ein Weißbier.
Ja.
Und ich war völlig irritiert, weil ich dachte, was machen die denn jetzt in der Wüste mit 1000 geräucherten Hering? Ich bin also völlig durchgedreht.
Ja.
Und das ist ja das Tolle, wenn du das dann Jahre später super hörst. Was. Und natürlich irgendwie auch vielleicht ein bisschen, ich habe das damals das erste Mal gehört mit 8 Jahren.
Ja.
Und Jahre später begreifst du dann manche Zusammenhänge.
Ja.
Du verstehst manche Begriffe, die du damals natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Das ist das Tolle.
Aber irre, dass man trotzdem Sinn stiftet damit. Ne? Also man versteht die Hörspiele trotzdem.
Ja, du hast es einfach durchgewungen, du hast einfach die Atmosphäre war's.
Ja, ja,
und hier ist es ja auch so toll, diese Musik. Jetzt hier beim Rübezahl hast du ganz viel Peer Gynt gehabt.
Mhm.
Hier hast du zum Beispiel ganz viel 101 Strings.
Ah, ja.
Gibt's, glaube ich, hier auch.
Genau,
bei Somerset, das sind hier alte Aufnahmen von Somerset, das war ja ein Musiklabel,
richtig, ja.
Was sie extra gegründet hatten und aus diesem Fundus haben sie sich dann später auch hier,
wo sie dann diese Einspielungen gemacht haben, teilweise mit großen Orchestern.
Ganz genau.
Und, so, ne?
Ja, und da gibt es ja Fly Me to the Moon, taucht hier zum Beispiel ganz oft auf.
Ja.
Also fantastische Musikeinspieler. Und hier gibt es zum Beispiel noch eine Sache und das finde ich jetzt wirklich toll, das möchte ich jetzt mal wissen. Ich weiß das ganz genau.
Mhm.
Es gibt hier eine Stelle, wo auch der Capitano auftaucht und man sich immer wieder fragt, das ist doch gar nicht die Stimme von Benno Gellenbeck.
Mhm.
Oh Mann, das ist ja wirklich dieses Geräusch allein. Moment mal, weißt du, dieses Geräusch ist doch... Ich glaube, das ist das Originalgeräusch von Sindbad der Seefahrer, wenn der Vogel Roch kommt. Das ist einfach...
Hier, der quietscht im Leitsordner.
Pass auf, das muss ich ganz kurz gucken. Hier gibt es eine Stelle... Ich hab's gleich. So, hier gibt's eine Stelle und da tauchen, glaube ich, die Piraten das erste Mal auf und dann ruft der Kapitän, der ja eigentlich Benno Gellenbeck ist, hier befehle ich und das ist definitiv eine andere Stimme. Wer ist das? Das wollte ich doch immer mal wissen. Aha, okay, siehst du, das ist nämlich in der Menge Masse aufgenommen worden.
Ja.
Fluchen, Potsakrament, trunkene und beschwörende Stimmen. Lasst, das haltet ihn zurück. Gib's ihm dazwischen Tumult und dann hier befehle ich. Und das ist in der Masse aufgenommen worden. Mhm. Und hier steht aber später Gellenbeck Fragezeichen. Und das ist dann eben doch nicht Gellenbeck gewesen. Steht das vorne noch drauf?
Genau, also
war? Nee, steht leider nicht drauf. Aber den ist es auch aufgefallen. Aber es stimmt eben nicht ganz. Leider lässt sich das nicht erklären. Das ist nicht Gellenbeck. Das wollte ich schon immer mal wissen. Das sind ja so 1000 andere Sachen.
Aber das ist allein schon irre, dass man auch hier noch die anderen Alternativbesetzungen hast, wie du eben gesagt hast, ne? Kapitän, Rake und so.
Ja, Rake ist ja eigentlich der Kapitän von dem anderen Schiff.
Ja, genau.
Aber Moment mal, es gibt doch auch noch diese wunderbare Szene. Können wir da noch mal ganz kurz rein?
Unbedingt.
Mulei, der weise Mulei, gesprochen von Horst Beck.
Okay.
Abracadabra.
Kommt, junger Herr, kommt in meinen kleinen Garten. Es ist Mitternacht, der Mond scheint klar und freundlich. Abracadabra.
Oh, es duftet betäubend hier. Herrlich leuchten die Blüten im Mondlicht.
Allas Erde ist wunderbar. Abracadabra. Nehmt diese Schaufel und füllt den Sack mit kostbarer Erde Allas. Abracadabra, abracadabra, abracadabra.
habe mich immer gefragt, ob Beck das improvisiert hat mit dem Abracadabra. Ja. Er sagt das wirklich, er sagt das ewig. Er sagt das, glaube ich, mindestens 50 Mal in dem Hörspiel. Und es gibt ganz viele, die sich wahnsinnig darüber aufgeregt haben, obwohl sie das Hörspiel total lieben.
Aber dass er das so inflationär
gesagt hat. Aber es steht hier immer drin. Guck mal hier. Adra.
Stimmt, steht
im Abracadabra. Und dann steht sogar teilweise falsch drin. Stimmt. Und er hat es nämlich auch manchmal falsch ausgesprochen. Das ist toll. Ja. Es gibt noch eine andere Sache, da geht es um die Hintergrundgeräusche, also die Menge und die Masse. Und da habe ich auch eine Frage gehabt bezüglich der Inszenierung, beziehungsweise wie Heike Diene sich die Geräusche besorgt hat. Da können wir mal reinhören.
Ich, betrunken, Boxsacker.
Beruhigt euch doch, Capitano.
Sofort zu mir auf die Brücke.
Der ist betrunken.
Hilft ihm doch.
Lasst ihn doch. Hat der Capitano den Verstand verloren?
Gott Sacramento, schmeißt den Kerl ins Wasser.
Gib's ihm.
Feste, los, gib's ihm. Feste, gib's ihm.
Alle Mann an die Leine.
Ich muss mit dir über das Gespensterschiff reden, weil da gibt es nämlich wirklich Geräusche und da muss ich dich explizit zu Geräuschen fragen.
Ist das nicht toll?
Wie du das gemacht hast. Ich bin dir aber...
Ich ganz allein darum zusammengebastelt.
Aber ich bin dir auf die Schliche gekommen.
Ja.
Jetzt musst du, das musst du jetzt gleich sagen.
Ja.
Beim Gespensterschiff, das war 1973, deine eigentlich erste große Regie, aber du hast ja immer die kleinen Märchen gemacht, dann hast du die Bearbeitung gemacht.
Genau.
Aber das war dein erstes großes...
Echtes großes.
Was du bearbeitet hast, aufgenommen hast und Sounddesign gemacht hast.
Ja.
So, und jetzt versuch dich zurückzuerinnern. 1972 aufgenommen, rausgekommen, 73. Du kannst dich dran erinnern, da sind die ganzen Piraten, die dann zum Leben erwachen, jede Nacht. Das ist so toll gemacht mit der Musik. Aber du brauchtest natürlich ganz viel Sounds von den Piraten, diese ganzen
Schiffsmannschaft.
So, und jetzt pass auf, kannst du dich dran erinnern, dass es eventuell so war, dass 1971, 72 kam der Seewolf raus. Kann es sein, dass du dich vor den Fernseher gesetzt hast und hast gesagt, Moment mal, das spielt alles auf einem Schiff.
Du bist auf der halben Spur.
Ja, ich bin auf der halben Spur.
Aber nicht bei Seewolf. Nein, ich habe mir englische und amerikanische Serien angeschaut.
Aha.
Und dann bin ich schnell mit dem Mikro runtergerannt und habe gedacht, oh, jetzt eine große Seefahrerei. Und schnell ein bisschen... Und dann gemischt mit eigenen Sachen.
Und zwar wirklich so, dass man das überhaupt nicht merkt. Das ist wirklich richtig geloopt.
Genau.
Also aufgenommen, zurückgespielt und dann hast du das natürlich alles mit deinem Schnürsenkel vermischt. Dass man nur eine... Und diese Stimmung dieser Teppich, diese Atmosphäre, die ist so sensationell.
Ja.
Und dann in Kombination mit dieser tollen Musik von Andy,
dass
du gedacht hast, du bist da wirklich dabei. Und es war so, so gruselig.
Ja.
Der große Nagel im Kopf von
Capitano
Benno Gelman.
Ja,
aber das wollte ich dich nochmal... Du hast dann teilweise... aus irgendwelchen englischen oder amerikanischen Filmen, da hast du ein bisschen mitlaufen lassen und Geräusche.
Also Geräusche nicht.
Nee, aber nur Sounds, Stimmen.
Sounds, Stimmen, Sounds.
Menge, Masse im Hintergrund.
Ja, genau, genau.
Ja, genau.
Ist die Segel, sowas ähnliches, nicht?
Hui, Buh. Das Gespenst. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst.
Natürlich bin ich ein Gespenst. Ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette.
Mit einer rostigen Rasselkette. Richtig. Einziges für Schloss Burgeck behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Zeiten ganz oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt.
Hier wohne ich.
Du sollst doch nicht immer dazwischen reden. Ja, dort oben in der Turmkammer wohnt Huibu nun schon seit nahezu 400 Jahren. Seit damals als...
Müssen das die Leute wissen?
Doch, das gehört dazu. Also vor 400 Jahren war Huibu noch gar kein Gespenst, sondern ein lustiger und fideler Ritter mit Namen Balduin. Aber dann kam wieder mal so ein Freitag, der 13., an dem bekanntlich alle schrecklichen und unheimlichen Dinge geschehen. Und ein gewisser jemand, dem Huibu heute noch gern mal im stockdunklen Finstern begegnen möchte.
Huibu, dem würde ich es aber zeigen.
Hatte irgendetwas übel genommen und ihn verwünscht. Auf diese Weise war aus dem Ritter Balduin das Gespenst Huibu geworden, das seitdem jede Nacht zwischen 12 und 1 Uhr in der Geisterstunde durch das Schloss spuken und laut heulen muss.
Huibu! Huibu! Huibu!
So, Andreas, halt dich fest. Ich bin hier an der Wand gerade. Die Originalskripte von Huibu.
Ja.
Ich ziehe jetzt mal diesen Ordner aus. Das müssen wir uns jetzt wirklich mal angucken.
Der ist auch wahnsinnig schwer. Was ist denn da noch drin?
Da ist alles möglich. Guck mal, lass mal schauen. Hier sind alle Huibus, 5 Freunde.
Folge 44,
Honey Runani, Larry Brand.
Auch ein bisschen durcheinander.
Macabros,
genau. Commander Perkins, Edgar Wallace.
Folge 7.
Und TKKG 131. Also fast alles zusammen.
Genau, aber jetzt mal bitte gucken. Huibu, Folge 1. Also Huibu ist ja, habe ich ja vorhin erzählt,
das ist natürlich
die erste Regie von Konrad Halver, basierend auf den Geschichten von Eberhard Alexander Burg. Ein Riesenerfolg damals. Und die erste Folge von 1969 mit diesem krassen Intro, was wir gerade gehört haben, ne? Hans Petsch redet mit Huibu. Und jetzt möchte ich...
Manche Leute sagen, es gibt Gespenster.
Genau, richtig.
Manche Leute sagen, aber jetzt, es gibt keine. Guck mal hier, es gibt keine
Da Gespenster. Ist der Text.
Ich aber sage Huibu. Guck mal, und hier ist auch wirklich ganz viel nochmal
Pass mal auf, aus diesem ikonischen Anfang sind aber Zeilen rausgestrichen worden. Ja. Und lies die doch mal bitte, Andreas.
So, also Huibu sagt, natürlich bin ich ein Huibu. Gespenst. Natürlich bin ich ein Gespenst. Ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette.
So, und jetzt wurde gestrichen.
Der Erzähler sagt noch, ja, ja, das sagte ich gerade. Dann sagt Huibu, aber du hattest meine rostige Rasselkette vergessen. Dann sagt der Erzähler, ist alles raus.
Ja.
Schon gut, du hast ja recht, doch nun sei mal schön still. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, richtig. Wie gesagt, Huibu ist ein Gespenst. Und dann fügt Huibu ein mit. Und dann schließt man wieder
mit einer rostigen Rasselkette.
Richtig.
Wird dann eingefügt.
Einziges
Schlussbild. Aber das ist ja irre. Guck mal weiter. Wenn man hier weiterblättert, da ist hier unheimlich viel gestrichen worden.
Ganze Sätze. Ja, also hier wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zeilen alleine auf Seite 2.
Ja.
Und hier. Ach, guck mal, hier steht noch Autotür, Wind. Ich meine, sauste ein roter Straßenkreuzer an ihm vorbei und hielt mit einer dicken Staubwolke. Und dann ist da auch diese Stelle, Mausehaken. Diese mit den beiden Einbrechern.
Ja, natürlich.
Das muss ich noch mal ganz kurz finden.
Und wir suchen das mal, wie das im Original.
Mit der Blaubeersuppe. Ja. Ich meine, dann hat man das hier einfach zusammengefasst. Von nun an besuchte das Gespenst jede Nacht zur Geisterstunde seinen Freund, den König, im Thronsaal. Und bei Gänsebraten und Erdbeertorte verstanden die beiden sich immer besser. Eines Nachts vertraute König Julius Huibu ein Geheimnis.
Oh.
Du, guck mal. Und dann kommt das, aber das ist auch schon wieder ganz vieles rausgenommen worden, weil ich glaube, die wussten ja nicht, wie lang wird.
Aber warum meinst du, warum haben die das gemacht? Also mussten
ich glaube, sie
schon
konnten es noch nicht richtig stoppen. Ja, okay, sie mussten es ja auf eine LP
bringen. Ja, genau. Und das Kürzer war natürlich immer besser damals, klar. Aber das ist natürlich irre, das mal hier zu sehen. Diese ganzen Notizen, die in dem Skript sind.
Und hier, unglaublich. Das Gespenst Heiser. Es ist für, also ich meine, hier auch wirklich Seite 16. Mit diesen Worten überreichte der Kastellan dem Gespenst die Teetasse und alsbald verließen er und der König die Turmkammer. Und dann saß das arme, erkältete Gespenst alleine in seiner alten, vermoderten Holztruhe und schlürfte mit gerümpfter Nase seinen Gesundheitstee. Das ist alles raus. Guck mal, nein, jetzt werde ich ja verrückt. Hier unten, da steht, weißt du, was das ist? Weißt du, wer das ist?
Nee, das weiß ich nicht.
Das ist Norbert Wenn.
Norbert Wenn.
Norbert Wenn ist das Pseudonym von Eberhard Alexander Burg. Hier steht sogar noch die Adresse. 1 Berlin-Wilmersdorf, Burgunderstraße 2.
Klingt auch wie ausgedacht eigentlich, ne?
Nein, das ist das Pseudonym.
Also das ist ja wirklich ikonisch, genauso wie das Cover. Wir sehen ja hier auch die Platten, ja, das Original mit diesen tollen
Illustrationen. Ich muss das zurücktun.
Bitte, versiegel es.
Kai, bitte siehst du ganz kurz mal diese gefährliche Steckdosenleiste. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht erlaubt hier. Wenn irgendwann mal was... Ich schmeiße mich ins Feuer und rette die ganzen Manuskripte.
Okay, tu es wieder gut zurück.
Das ist hier wirklich...
guck also noch ein bisschen weiter auf das Cover hier von Hans Möller. Damals, ne, diese ganzen Zeichnungen, dieser Illustrator, der dann ganz viele ikonische Cover bei Europa gemacht hat. Hui Bu, Hexe Schrumpel, Die Commander Perkins, also diese fast wie so Filmplakate aussahen. Okay. Wobei das ja immer so ein bisschen verwirrend ist. Auf diesem Hui Bu Cover, dieses erste hier, kommen da immer durcheinander. Siehst du neben dem Kopf dieses Wappen? Was aber, ich dachte als Kind immer, das ist der Kopf und nicht dieser Kopf.
Ich habe immer gedacht,
unten.
Dieses grüne, komische Gerüst sei der Kopf, weil den Kopf, den Hui Bu dann in
genau,
der Hand hält,
der unten baumelt,
viel zu gruselig.
Genau, also der passte irgendwie nicht so richtig dazu.
Der Kopf, der war viel zu gruselig, weil Hui Bu war eigentlich eher ein lustiges Gespenst.
Genau.
Und ich dachte immer, ist das grüne der Kopf?
Ja.
Und ich fand auch König Julius mit dem Bart.
Genau, eigentlich ein bisschen anders. Komisch. Und ich dachte immer, dieses Wappen, das sieht aus, als wäre da irgendwie ein Fehler übermalt worden. Also da ist irgendwie, das ist so ein bisschen seltsam. Aber natürlich hat er total den Stil geprägt, wie bei vielen anderen Covern. Absolut irre. So, Andreas, und jetzt habe ich noch was rausgefunden. Und zwar, Heike Dine Körting hat ja dann von Konrad Halver die Regie übernommen bei Hui Bu ab 1972-73, als die Serie fortgeführt wurde. Dann Folge 2 aufgenommen und ich habe irgendwo gelesen, sie hat tatsächlich Hans Klarin umbesetzt.
Das stimmt, das war ganz
und
seltsam.
Stattdessen
war ein neuer Hui Bu.
Helmut Koller eingesetzt als Hui Bu.
Ja.
Natürlich bin ich ein Gespenst, mit einer rostigen Rasselkette.
Na ja, das sagte ich doch gerade.
Nein, du hast wieder meine rostige Rasselkette verschwiegen.
Nun gut, entschuldige bitte, aber jetzt schweig still und lass mich weiterreden.
Und da müssen wir sich jetzt echt auch mal nachfragen.
Die Hörspielkönigin.
Frau Körting, es gibt das Gerücht, dass Sie, nachdem Sie die Regie von Konrad Halver bei Hui Bu übernommen haben, erstmal Hans Klarin umbesetzt haben für diese zweite Folge.
Umbesetzt ist gut. Ich wollte ihn nicht umbesetzen, aber mit Hans Klarin war gar nicht irgendwie was ausgemacht, wenn es mehrere Folgen werden.
Okay.
Und er lebte ja in Aschau am Chiemsee. Also schwer zu erreichen, hat auch furchtbar viel Filmaufnahmen und sowas noch gemacht. Und mit ihm war auch noch nicht besprochen, wie man das überhaupt so hinkriegt mit Lizenz und solchen Geschichten. Denn er war ja sonst auch ganz gut verwöhnt von anderen Sachen, die er ja gemacht hatte mit Pumuckl. Und bei uns ist es eben so, dass wir dann alles schon immer fix und fertig haben. Die VÖ steht und Klein Hans Klarin ist da. Und da habe ich gedacht, naja, der Kollar ist ein bisschen anders, aber auch ein bisschen komisch.
Helmut Kollar, ne?
Helmut Kollar, ja. Ganz genau. Und Helmut Kollar habe ich aufgenommen und es war auch nett. Dann ging es aber daran, dass wir merkten, aha, das kommt gut an und insgesamt wird man die Serie wahrscheinlich fortsetzen und weiter fortsetzen. Und dann war ich mit Andy zusammen in Aschau am Chiemsee und dann hat Hans Klarin gesagt, ja, aber wie ist es denn mit dem Fiume di Gema? Mit dem Gema-Fluss. Geht gar nicht. Guck mal, wir machen 5 Mark. Da bleibt 2,50 für den Hänser. Dann kommt das, dann kommt so eine kleine Marge. Aber es macht doch so viel Spaß und ist für Kinder und wunderbar. Und wir können auch immer mal ein paar auf einmal machen vielleicht. Naja, und dann sagt er, ich kann ihn nicht widerstehen.
Der Charme von Heike.
Ah, ja, genau. Toll. Naja, okay. Und dann, ich meine, hat er auch eine gute Gage gekriegt, so ist es nicht. Ne? Aber
okay.
Auf jeden Fall hing es eigentlich daran.
Okay.
Und als wir dann die weiteren Folgen hatten, war es natürlich ein Jammer, dass da eine dazwischen ist, die dann nicht so ganz stimmt. Und dann haben wir ihn dort auch dann später eingesetzt.
Genau. Aber dann gibt es quasi eine verschollene Hui Bu-Aufnahme mit Helmut Kollar.
Ja.
Irgendwo wahrscheinlich tausende.
Sie nicht gefunden?
Wir haben sie nicht im Archiv gefunden.
Nee. Archiv suchen.
Okay. Wir müssen eben nochmal wiederkommen.
Ja, genau. Das kann ich mir vorstellen. Da sind ja wirklich ganz große
Schätze.
60 Jahre alt. 55
genau. Okay,
Jahre
dann
alt.
Haben wir einen neuen Auftrag. Wunderbar.
Also, ja, aber dann war das Arbeit mit Hans Klarin ganz wunderbar. Er kam auch immer nach Hamburg. Er hatte auch Beziehungen hier in Hamburg sonst. Er hat auch viele Lesungen gemacht und wir wurden dann Freunde, sodass wir sogar seinen 60. Geburtstag unten mit ihm gefeiert haben. Heinz Rühmann war da und lauter so großartige Persönlichkeiten.
Warum hat denn eigentlich Heinz Rühmann nicht bei den drei Fragezeichen?
Heinz Rühmann.
Oder bei Europa mitgesprochen?
Aber Heinz Rühmann war sehr, sehr zurückhaltend und ich will nicht sagen, gerade zu unhöflich, aber überhaupt nicht so mit Charme
einzuwickeln.
Er war sehr, sehr zurückhaltend, freundlich natürlich. Wir haben auch nette Zeit miteinander gehabt. Und außerdem muss ich sagen, hätte ich ihn ja auch dann nur engagieren können, wenn ich für ihn eine wirklich wertige, große Rolle gehabt hätte.
Ja, okay.
Und da war ja auch nichts. Nicht? Und das nur für eine Sache mal vielleicht. Und das ging dann auch irgendwie nicht. Nee. Aber super. Ich erinnere mich, die Hängebauschweinchen, die da aus dem Hof rumliefen, zu schön. Da wollte Andy auch sofort, dass wir uns Hängebauschweinchen zulichten. Aber da haben wir dann lieber Hasen genommen.
Also das Tolle ist ja, in der Villa, man findet permanent noch irgendwelche Sachen. Wir gehen jetzt auf den Dachboden hoch.
Das ist fast eine Geheimtür
hier. Ja, genau. Guck mal hier, das ist eine richtige... Genau,
das sind die original, würde ich jetzt mal sagen, die ausgetretenen Stufen, ja, die hinauf zur Fledermausturmkammer
führen. Ja. Und es ist eine richtige kleine Wendeltreppe, ja, und wir kommen auf den Dachboden. Auf den Dach. Ja. Hier sind auch lauter Bänder und...
Originalbänder hier alles.
Genau, werden hier auch archiviert.
Ja, spannend.
Hier stehen Fragezeichen.
Unglaublich viele, viele Regale.
Drei Fragezeichen.
In unterschiedlichen Farben, wenn man, ja, die mal rauszieht. Das ist spannend. Hier, guck mal, das sind wirklich richtig alte.
Das sind alte Bänder.
Audiobänder, Schnürsenkelbänder.
Dann die Originale wahrscheinlich.
Ja,
wirklich
das
von,
sind, ja, die sind hier oben mit Sicherheit total sicher.
Ja, hier darf es nicht zu warm werden. Aber guck mal, da hinten sind doch, glaube ich, auch noch Geräuscheutensilien.
Ja.
Die werden hier auch
gelagert. Ja, weißt du, was hier hängt? Weißt du, was
bin
hier hängt
gespannt.
Hier oben? Ich meine, was hängt hier oben in der Fledermausturmkammer?
Huibus Kette.
Ja.
Ach du liebe Güte.
Genau,
die ist hier wo ist die?
Ohne
zeig
Bild.
Zeig
da,
die mir.
Da, über der...
Ja.
Ach, über
das
dem,
ist ja Wahnsinn. Tatsächlich, also hier hängt jetzt, ihr hört es, ich raste aus, die Originalkette von Huibu.
Ja.
Wow. Guck mal.
Dieses Geräusch taucht hier, ja, auch öfter auf. Ja. Und hier, pass auf, hier, ach so, Moment mal, hier ist noch eine Klappe.
Ja, und wir können vielleicht hoch
wichtig
auf,
ja, ne, hier, du musst, hier ist der Originalklappentext.
Hä, wie bitte?
Zu der, ne, der Originalklappentext zu der Tür. Okay, lies mal vor.
Vorsicht, die Klappe erstmal in der Hand behalten.
Ja.
Ab der Hälfte geht sie von alleine auf, aber sehr schlagartig. Vorsicht.
Unbedingt nach dem Öffnen der Klappe wieder verriegeln. Die kann jetzt auch vom Sturm mal von alleine aufschnappen.
Toll, das
und
ist das, also die Lupe hoch
die,
aufs Dach,
pass
oder
auf,
was?
Jetzt können wir die hier öffnen. Und da, warte mal. Vorsicht. Oh, was für ein Sand. So, und wer kommt hier rausgepoppt?
Huch.
Hallo. Merle.
Hallo, ich bin Merle.
Hallo,
okay,
Merle.
Wen man nicht alles findet hier. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Hi, Merle. Was machst du denn hier? Wohnst du hier auf dem Dach oder was?
Ja, manchmal. Wenn ich was suche, dann verbringe ich schon sehr viel Zeit hier oben. Aber normalerweise wohne ich unten in der Hausmeisterwohnung, wenn ich dann mal hier bin.
Und Merle ist ganz, ganz wichtig. Das weißt, ja, du ja selber. Merle ist diejenige, die uns immer mit den Manuskripten versorgt. Also nicht nur das, das macht sie natürlich für den Bobcast.
Ja.
Sie bereitet die Manuskripte vor, sucht sie raus, fotokopiert sie, damit wir natürlich nicht mit den wertvollen Originalen durch die Gegend laufen.
Richtig.
Ordnet sie ein und auch immer genau bevor ich frage, wir brauchen neue Bobcast-Manuskripte, liegen die dann schon auf dem Tisch.
Fantastisch.
Das ist Merle wirklich ganz, ganz wichtig für
uns. Ich verfolge das ab und zu mal, wie weit ihr dann seid mit den Aufnahmen, was ihr denn veröffentlicht habt. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt könnte ich vielleicht nochmal die neuen wieder raussuchen.
Ja.
Jetzt ist es an der Zeit.
Lieblingsfolge vom Bobcast? Gibt es eine Folge, wo du gesagt hast, die fandst du gut?
Ah, es gibt so viele gute.
Richtige Antwort.
Ja.
Egal.
Gut. Auf jeden Fall, ohne dich könnten wir es auch nicht machen.
Nein.
Wir brauchen deine Hilfe. Und du bist also quasi auch der gute Geist hier im Archiv. Wie ist es, wenn man in diesen zwischen staubigen Leitsordnern und alten Bändern sich aufhält permanent? Ist man da wie in so einer eigenen Blase? Oder?
Bist du mit Hörspielen aufgewachsen?
Ja, schon. Mit drei Fragezeichen TKKG auf jeden Fall. Ich hatte sie aber nicht alle selber, sondern ich habe das aus der Bücherei ausgeliehen.
Ah, ja. Mhm.
Und ich hatte auch noch einen Kassettenrekorder, so einen ganz alten, von Fischerpreis, das war mein allererster.
Ah,
das ist
super, ganz, ja, ja.
Und damit habe ich meine Eltern natürlich genervt, weil ich hatte selber ja keine Kopfhörer dafür. Das gab es dann noch nicht.
Mhm.
Und immer, wenn wir nach Italien gefahren,
ja,
sind,
ach,
in den Serpentinen, damit ich mich nicht übergebe, haben wir dann Bibi und Tina und TKKG rauf und runter gehört.
Aber du machst natürlich jetzt nicht nur, bereitest nicht nur die Manuskripte für den Bobcast vor, sondern du hast ja noch andere Aufgaben. Was machst du hier noch für Heike Diene?
Also heute zum Beispiel habe ich die Skripte nochmal durchgeguckt für die Aufnahmen morgen. und habe rausgesucht, welche Geräusche dann morgen die Schauspieler auch mitmachen könnten. Zum Beispiel in einer Folge kommt ein Diktiergerät vor und das würde ich dann gleich in der Geräuschekammer nochmal raussuchen.
Ah, also genau das, was vor vielen Jahren André gemacht hat. Das ist sozusagen jetzt deine Aufgabe. Er hat ja eigentlich auch damit angefangen,
Geräusche. Stimmt, so Sachen rauszusuchen.
Das bedeutet, du bist eigentlich auf der Karriereleiter jetzt schon ziemlich weit gekommen, aber irgendwann wirst du den Studiobetrieb von Heike Dien übernehmen. So sieht es doch wahrscheinlich aus, oder?
Ich hoffe auf das Beste.
Schön, dass wir dich treffen konnten hier, Merle. Jetzt lassen wir dich weiter spuken auf dem Dachboden.
Genau.
Bis dann. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
So, wir sind jetzt wieder im Archiv hier unten bei Frau Körting und man entdeckt ja wirklich interessante Sachen. Hier steht zum Beispiel ein Einkaufswagen in der Ecke, der, ich würde mal behaupten, auch mindestens 60 Jahre alt ist. Bolle und Safeway, voll frischer Ideen. Ich weiß nicht, ob die noch so frisch sind. Hier liegen irgendwelche Pappsachen drin. Ach doch, guck mal hier, eine neue Drei-Fragezeichen-Folge. Die Stadt aus Gold liegt hier drin, original verpackt. Ich komme mal
die
zu dir
jetzt gerade rausgekommen
mit diesem Einkaufswagen. Wir können ja noch mal weiter jetzt ein bisschen im Regal suchen und laden einfach hier die Hörspiele rein.
Also hier zum Beispiel wirklich absolute Klassiker.
Ja,
hier.
Was hast du hier?
Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Wow. Ich war ja immer Tom Sawyer.
Ja, richtig.
Eigentlich war ich Huckleberry Finn, aber ein bisschen mehr dann doch Tom Sawyer. Ich war nicht ganz so anarchisch.
Nee.
Müssen wir gleich mal reinhören. Auch wieder Hans Petsch und Tom Sawyer, gesprochen von Florian Kühne.
Da ging oben das Fenster einen Spalt auf.
Miau! Psst! Huck, habt ihr längst gehört? Komme schon!
Lautlos kletterte Tom aus dem Fenster auf das Schuppendach hinab und sprang zu Huck auf die Straße hinunter.
Das hat aber lang gedauert heute, Tom. Kann nichts dafür. Du weißt doch, wie Tante Polly ist. Bewacht mich wie ein kleines Kind. Da hast du's viel besser. Kannst den ganzen Tag tun, was du willst und die Nacht auch. Dafür würde ich auch in der alten Tonne schlafen und auf ein Frühstück verzichten. Aber genug davon. Kann von Glück reden, dass ich entwischt bin. Was hast du denn vor heute Nacht?
So, was haben wir hier noch?
Das ist toll, guck mal da.
Ach, hier, das ist natürlich auch so ein Klassiker.
Ja, Robin Hood, fantastisch. Das ganz ist klasse. Toll. Auch von Eberhard Alexander Burg geschrieben.
Damals bearbeitet, ja genau. Richtig. Und hier auch ein ganz alten Klassiker mit dem Muck noch oben drauf. Der kleine Muck. Und hier ist ja übrigens auch die Alte dabei, Heike Kinzel.
Ja.
Und Heike Kinzel taucht auch in einem absoluten Lieblingshörspiel von mir auf. Old Shorehand.
Warte mal, das müssen wir jetzt auch mal finden.
Irgendwo noch
Old Shorehand müssen wir jetzt mal finden. Da erzählst du mir permanent von.
Ja, das ist auch wirklich ganz toll, weil da gibt es nämlich eine Szene. Hier, guck mal, da ist es.
Okay.
Mit dem Original Bad Segeberger Cover drauf.
Ja.
Das ist ja in unterschiedlichen Fassungen erschienen. Unübertroffen wirklich von Klaus Wilke und eben auch besagter Heike Kinzel. Die hat ja eigentlich immer vorzugsweise immer alte Weiblein gesprochen. Mhm. Hexen, knorzige Wirtinnen. Hier auch im kleinen Muck ist sie die Alte. Dann Grillen hat sie auch gerne gesprochen. Und Störche, im Kalif Storch.
Wie spricht man denn Grillen?
Wie Heike Kinzel.
Man sagt einfach ihren Namen.
Und ist ja übrigens auch die Ilse beim Rübezahl.
Ach ja, natürlich, ja, genau. Klar, Logo.
Die war leider wirklich nur bis 1971 dabei. Und hier bei Old Shorehand hat mich also wirklich ein Auftritt von ihr total fertig gemacht. Sie als Thibaut Wete Elen.
Okay.
Mit Klaus Wilke als Old Shatterhand.
Eben wollte ich wieder umkehren, da raschelte es im Gebüsch. Eine Indianerin stand vor mir. Ihr Alter war nicht leicht zu bestimmen. Das Gesicht war tief durch Furcht und eingefallen. Und dann ihre Augen. Was hatte sie nur für einen Blick? Solch starre, trostlose Augen hatte ich nur in Irrenhäusern gesehen. Ja, das war es. Diese Frau war wahnsinnig. Ihre skelettartigen Finger krümmten sich, um mir zuzuwinken. Und dann hörte ich die leisen, hastigen Worte.
Komm her, ich muss dich fragen. Bist du ein Bleichgesicht?
Ja. Und wer bist du?
Ich bin Thibaut Wete Elen.
Wete heißt Frau. Aber was bedeutet Thibaut und Elen?
Nichts. Ich weiß es nicht.
Hast du einen Mann?
Ja. Er heißt Thibaut Taka. Er ist der Medizinmann der Naini Comanchen. Unser Dorf liegt nicht weit. Hast du Hast du meinen Vava Derek gekannt?
Nein.
Du bist ein Bleichgesicht und hast ihn nicht gekannt. Du musst ihn gekannt haben. Ich will es dir zeigen. Besinne dich.
Sie brach einen Zweig vom Busch, bog ihn zu einem Kranz, setzte ihn auf den Kopf und flüsterte mit seligem Lächeln:
Das ist mein Myrtenkranz. Mein Myrtenkranz. Gefällt er dir? Wenn du meinen Vava Derek siehst, so gib ihm den Myrtenkranz. Wenn er ihn erblickt, weiß er, was ich meine. Und nun muss ich gehen. Aber sage keinem Menschen, dass du mich getroffen hast.
Ja, die tolle Heike Kinsel.
Oh, toll, ja.
Die hat dann wirklich gar nicht mehr so viel gemacht. Im Fernsehen ist sie, glaube ich, wirklich nur einmal aufgetreten in dieser legendären Inszenierung von dieses Stück von Peter Weiß, die Verfolgung und Ermordung des Jean-Paul Marat.
Ach, das, ja.
Ja, okay. Dieses Theaterstück, was auch Peter Brook dann gemacht hat, diese tolle Inszenierung. Ich weiß gar nicht ganz genau, welche Rolle sie da hatte. Mit Sicherheit irgendeine Verrückte, weil sie hat eben auch gerne immer Wahnsinnige gespielt und gesprochen. Und das war 1967. Mhm. Ja, hier, was bei Old Shorehand ein bisschen schade ist, also manche Leute sagen es, dass Wilke hier eben Old Shatterhand gesprochen hat und nicht Pülchau. Aber Wilke war zu der Zeit, als sie Old Shorehand gemacht haben, eben wirklich auch ein ziemlich bekannter Star, Percy Stewart,
erinnert genau.
sich dran. Richtig. Und dann hat ja Wilke auch noch in einer Hörspiel-Adaption von Europa mitgesprochen. Und die ist legendär. Die muss hier irgendwo sein. Ich glaube, da hinten bei den Kassetten,
okay.
da gab es nämlich auch eine Zeit lang Erwachsenen-Hörspiele.
Mhm.
Na, wo sind die? Die sind hier. Die müssen hier sein. Wir haben sie schon mal gesehen. In irgendeiner Kiste, ganz klein und versteckt. Warte mal, hier.
Ja.
Pass auf, genau. Das ist ja wirklich irre, dass das alles da ist. Und da hat hier Nachts, wenn der Teufel kam, von Willy Berthold, da war Klaus Wilke, hier steht's im Booklet, Bruno Lüttke, der Killer. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Aber eben ein paar Jahre später als Old Shorehand.
Genau, und halt wirklich erwachsenen Hörspiele, die ja dann auch nicht ganz so der Erfolgsgarant waren eigentlich für Europa. Ne?
Man hat eben gesagt, man macht eben nicht nur Kinder, sondern man macht eben auch so ein paar Konsalik-Sachen. Und hier gab es ja eben auch wirklich Zerfetzte Segel, Madeleine, der Leibarzt der Zaren, auch wieder von Konsaling und Erna Bombeck. Und da gab es sogar noch eins. Das ist hier gar nicht dabei. Wer stirbt schon gerne unter Palmen? Doch, hier, guck mal. Wer stirbt schon gerne unter Palmen? Natürlich eine Wahnsinnsbesetzung. Peter Passetti, Uwe Friedrichsen und als Polizist Paul Shirley, Gottfried Kramer. Die dann, die stranden auf so einer Insel und kriegen sich dann in die Wolle.
Ja.
Ganz toll.
Super.
Entschuldigen Sie, ich musste Sie liegen lassen, Sie waren zu schwer.
Schon gut. Ich bin froh, dass ich nicht mehr allein mit dieser Frau bin. Sie haben mit ihr gesprochen?
Ja, allerdings.
Eine faszinierende Frau, nicht wahr?
Vielleicht.
Bestimmt sogar. Sehr faszinierend. Und sie ist eine Mörderin.
Ach, danach sieht sie nicht aus.
Die wenigsten Mörder sehen wie Mörder aus. Das wäre eine schöne Sache, wenn man es ihnen von der Nase ablesen könnte.
So, Andreas, was mich auch interessieren würde, gibt es hier eine Originalausgabe von Hexe Schrumpeldei, Folge 1? Denn das war wirklich auch eine absolute Kindheitsfolge von mir. Ich bin die Hexe Schrumpeldei und mache meine Hexerei.
Ganz, ganz toll.
Natürlich wieder Hans Petsch als Erzähler, ein grandioser Cast, Marga Marsberg als Hexe Schrumpeldei, Reinhild Schneider als Schrumpelmai.
Die schöne Stimme
die,
von ihr.
Die auch damals genauso klang.
Eine tolle Stimme.
Super Stimme, genau. Und Marianne Kehlau ist da dabei als Frau Bürgermeisterin.
Guck mal,
da haben wir das Cover.
Ja, genau.
Siehst du, dann guckt die Hexe Schrumpeldei in die Glaskugel. Auch wieder eine Illustration von Hans Möller, haben wir schon erzählt, der auch Huibu gemacht hat. Andreas Beuermann ist als Maurermeister Meier dabei. Und da gibt es eine tolle Stelle, da singt er nämlich sogar. Also das ist auch alles so ein bisschen in Reim geschrieben. Ja. Das hat eine unglaubliche Musikalität, die Texte. Andreas von der Meden als Bäckermeister Wangenrot.
Ja.
In der Geschichte geht es dann so um die in
Geschwindigkeit
Bummelshausen alle so lahm sind. Komm, wir hören jetzt mal rein.
Potz Hokus und meinem Hexenschuss, Schrumpelmai. Kannst du dich nicht einmal beeilen wie der Blitz? Denke dran, Geschwindigkeit ist Hexerei.
Ach, warum muss immer alles so geschwind gehen? Langsam finde ich es viel schöner.
Ach, haben Sie das gehört, Herr Stumpfenstiel? Wenn sie einmal im Sommer ein Gewitter hexen muss, bummelt sie so lange herum, dass es erst im Winter regnet. Oder wenn sie im Winter Schnee haben will, wird es erst im Sommer schneien.
Unerhört?
Ja.
Das Tolle ist, dass ich Marga Maßberg vor kurzem in einem Hörspiel gehört habe, hat nichts mit Europa zu tun, und zwar Unter dem Milchwald. Von Dylan Thomas, von 1954. Und da ist hier, ich glaube, Bessie Großkopf. Das ist ja ein ganz tolles Hörspiel. Kennst du das?
Ich kenne das, ja. Ich habe das lange nicht mehr gehört. Aber ja, ich weiß,
von,
was das ist.
Fritz Schröder-Jahn. Ja.
Und Marga Maßberg ist ja wirklich eine Stimme, sowas gibt's heute eigentlich gar nicht mehr. Und sie ist ja leider dann schon relativ früh verstorben. Und ich habe tatsächlich Frau Körting auch nochmal gefragt, wie das war damals mit ihr im Studio. Eine absolute Stimme meiner Kindheit, Hexe Schrumpeldei, Marga Maßberg. Wie war das mit ihr, Frau Körting?
Marga Maßberg war ja eine zauberhafte Frau.
Ja.
Also sie sah ja auch fast selbst aus wie eine hübsche Hexe. Grauen, glatten Haare hier und diese herrliche, tiefe Stimme. Wir wussten immer nicht so genau, sie hatte nie eine richtige Adresse. Aber Andrea hat es dann rausgekriegt, sie wohnte in einem von diesen kleinen Häuschen da, wie heißen die?
Schrebergarten.
In einem Schrebergartenhäuschen, wo man ja eigentlich gar nicht übernachten darf. Da hat er sie sogar
in einem Hexenhäuschen, ja, sozusagen.
In einem Hexenhäuschen. Genau.
In der Winkelgasse 13.
Und mit Marga Maßberg Aufnahmen zu machen, zusammen mit Reinhold Schneider, die ja auch so bezaubernd war. Übrigens habe ich gerade gehört mit Reinhold Schneider, Kammerspiele, war ich ja vorgestern. Reinhold Schneider hat ja das erste dort gespielt mit Endemann zusammen, draußen vor der Tür.
Von Borchert. Borchert, ja.
Ja, naja, jedenfalls die beiden zusammen war ja eine wunderbar ausgespannt. Und Marga Maßberg blieb auch gern und auch lange. Also wenn die Aufnahmen fertig waren, dann blieb man immer noch ein paar Stunden beieinander und trank einen netten Tee zusammen. Und also es waren, das war immer früher so, dass es fast alles Freunde waren.
Ja, aber hatte sie Schuhe oder Pantoffeln?
Nein, sie hatte Schuhe an, aber sag mal, sie war sehr klein und ich denke mal, die Schuhe waren ein bisschen groß wie beim Clown.
Okay, aber es ist ja wirklich eine Stimme, sowas gibt's ja heute gar nicht mehr.
Nein, ne? Auch hier beim kleinen Muck, da taucht sie ja auch.
Ja,
Wahnsinn, nicht?
Absolut irre.
Und wie gesagt, auch so ein, ach, so sympathisch und bescheiden.
Ja.
Und dankbar für alles. Und nahm auch immer noch ein paar Kekschen mit nach Hause.
In den Schrebergarten.
In ihr Knusperhäuschen. Ja. Und wie habt ihr sie damals entdeckt?
Andrea
für Europa?
Das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau.
Denn hat sie Theater gespielt eigentlich?
Oder hat sie selber sich mal gemeldet. Oder es kam irgendwie den NDR. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Plötzlich war sie da.
Genau, so soll es sein. Und wie schön diese Kindheitserinnerung jetzt noch wird, dass ich weiß, wie lieb sie war. Fantastisch, vielen Dank.
Und ich versuche ja nochmal, ob wir vielleicht Papagei Stumpfenstiel wenigstens am Bernd Kreibig finden.
Ja.
Der ist ja noch irgendwie auf jeden Fall auf dieser Erde existent.
Der ja auch im Gespensterschiff mitgesprochen hat.
Genau. Ja, genau. Mhm. Richtig.
Toll.
So, Andreas, guck mal, es nimmt ja kein Ende. Jetzt sind wir hier vor einem Regal.
In der Kassetten.
Kassetten und CDs, aber vor allem die Kassetten sind hier archiviert.
Toll.
Guck mal, hier auch wieder Ribu und Edgar Wallace.
Hier Kung Fu, darüber haben wir auch schon gesprochen.
Ja.
Rache für Doc Sunshine mit Horst Frank natürlich, als Kung-Fu-Mönch.
Moment mal, ganz kurz. Horst Frank als Kung-Fu-Mönch?
Ja,
mit Whiskyglas in der Hand?
Natürlich. In der Verkleidung als Kommissar Rainer.
Moment mal, so geht das nicht. High Kick.
Und hier, nein, guck mal, das ist doch ein Kracher. Heidi, die Bergweihnacht. Ich werd verrückt. Der Peter ist Oliver Rohrbeck.
Aha.
Ja, und die Heidi ist Madeleine Stolz.
Sehr gut. Guck mal, da haben wir jetzt was gegen ihn. Hier. Apropos, ich habe hier lauter Barbie-Hörspiele, Andreas.
Nein, na, bitte weg. Furchtbar. Weg.
Okay, aber hier,
das,
guck mal.
Das hat nie stattgefunden.
Das hier ist auch toll. Im Tape zu Willi Wipfel und seine Freunde, da ist so ein Inlay drin. Das gab's früher immer bei Europa, diese kleinen Beipackzettel, wo man dann schon gucken konnte, die Werbung, das Märchenland, 39 verschiedene Märchen auf 20 Kassetten. Toll.
Und hier, guck mal. Nightmare on Elm Street. Ach, und hier James Bond.
Ja.
Die habe ich sogar.
Genau, diese O-Ton-Hörspiele.
Die sind wahnsinnig viel wert.
Ja.
Die, da hatte ich mal 3 oder 4, da war es, glaube ich, der Erzähler.
Norbert Langer.
Norbert Langer.
Genau, richtig, da hatte ich auch ein paar. Und guck mal hier. Graf Dacula, das Saxophon im Sarkophag und Vampir Ahoy.
Was ist mit Ilja Richter?
Das ist Ilja Richter, nein. Genau richtig. Und mit dem hat nämlich Frau Körting total gern zusammengearbeitet, hat sie mal
und
erzählt.
Und guck mal, hier sind jetzt die neueren, nämlich die Grusel-Serie, die Andrea initiiert hat.
Richtig.
Da habe ich nämlich, glaube ich, auch mal mitgesprochen, zweimal. Das sind die neuen Sachen, neuen. Aber das hat Spaß gemacht. Ja. Die sind ziemlich toll.
So, und hier auch noch ein Kindheitsknaller, Asterix der Gallier.
Mit Fitzmann,
Günther Pfitzmann, Erik Fessen, Wolfgang Völz,
Hans Klarin,
Utz Richter,
Ferdinand Dux, Volker Bogdan.
Das ist toll. Ja,
bei Volker Bogdan fällt mir noch ein, der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Da ist ja doch dieser wunderbare Teufel. Juhu. Oh nein, ein
Neusticker ist abgefallen.
Nein, den nehme ich mit.
Ein alter Neusticker. Nehme ihn mit. Das ist
der
super.
Kommt jetzt hier auf meine Visitenkarte.
Okay, also ihr merkt schon, es nimmt einfach kein Ende. Wir sind durchgeschwitzt, wir hyperventilieren.
Wir können noch weitermachen.
Es
wird definitiv nicht das letzte Mal sein, dass wir hier im Archiv stöbern. Ja, es ist ja wirklich so viel zu entdecken,
genau.
Zu erzählen, zu berichten, Anekdoten.
Absolut, das müssen wir wirklich noch mal machen und dann irgendwie, wann es passt, auf jeden Fall 60 Jahre Europa, man kann es nicht fassen. Es ist deutsche Kulturgeschichte. Das ist, glaube ich, Europa hat dazu beigetragen, dass die Hörspielkultur in Deutschland so funktioniert, wie sie es tut und so was Besonderes ist. Und wir sind hier irgendwie im Herz. Es war toll. Danke nochmal an Heike Dine Körting und an das ganze Team, die uns hier mit Kaffee versorgt haben und gesagt haben, was sind das für Typen, die hier hoch und runter.
Danke auch an Merle.
Ja, unbedingt.
Und ich sage nur eins, beim Gespensterschiff, ich glaube, es war doch der Seewolf.
Damit macht's gut, bis bald im Podcast. Tschüss.
Ciao.
Und die Outtakes.
Ich weiß noch, das war das Tollste. Ich hatte einmal einen Traum. Ich hatte einen Traum, dass ich in einem Supermarkt durch die Auslegware da rumlaufe und meine Mutter hat den Einkaufswagen geschoben und ich stand plötzlich vor dem Plattenständer von Europa und war mitten im Traum und merkte plötzlich, dass ich träume und dachte, nein, ich habe die super Möglichkeit, jetzt ganz viele Europaschallplatten einzupacken. Und wenn ich dann aufwache, dann habe ich die alle, da bin ich dahin. Ich kann mich wirklich noch genau daran erinnern, habe mir alle möglichen Platten, die ich gerne haben wollte, habe ich genommen, habe die festgehalten und wusste gleich, wache ich auf. Und so bin ich dann auch aufgewacht.
So mit verschränkten
Armen. Und hatte leider nichts aus dem Traum mitgenommen. Aber ich fand das einen Wahnsinnstraum.
Ja, das ist toll.
Ja, das ist wirklich bezaubernd. Also ich bin natürlich auch immer durch die Supermärkte gegangen, überall. Und wenn ich dann sah, da steckte irgendwas anderes im Ständer, dann wurde von hinten Huibu vorgesetzt.
Genau, gleich hinter dem Cornflakes gepackt.
So, und dann kommt rein.
Damit man immer präsent ist und da
richtig.
Ist.
Richtig.
Auf einmal Fips Asmussen an der Kasse.
Fips Asmussen, ja. Fips Asmussen haben wir ja das erste in der Agnesstraße aufgenommen. In der Agnesstraße hatten wir ja unten diese drei Salons. Ich weiß nicht, ob du das erinnerst, Andreas. Und in dem einen Salon hatten wir da sogar ein kleines Podest gebaut wie eine Bühne. Dort haben wir die erste Fips Asmussen-Platte gemacht. Und die war ja auch gleich ein ziemlicher Renner. Und später haben wir dann aber eigentlich immer größere Lokalitäten gemietet und auch über ihn und hat dann auch immer noch Eintrittspreis dazu gekriegt.
Ja, war ja sehr erfolgreich, natürlich.
Das ist der Podcast mit Pechin und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechin und Andreas Fröhlich.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.